ARD Sounds.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Es gibt etwa 300 bis 350 Frauenmorde jedes Jahr. Und bitte, natürlich sind das 300 bis 350 zu viel. Das ist doch keine Frage. Aber es gibt in Deutschland zig Millionen Männer. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen, ist praktisch null. Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erstmal kennenlernt.
Tja, seit Tagen geht's rund in den Medien nach dieser Aussage von Dieter Nuhr über Femizide. Auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer fanden, das war eine ziemlich geschmacklose Relativierung von Gewalt an Frauen. Aber andere, so auch der RBB, die sagen, auch das darf Satire. Wir dröseln den Fall gleich nochmal auf und fragen, wie weit darf Satire im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen? Und wo beginnt die Verantwortung des RBB? Er hat's mal wieder getan. Dieter Nuhr hat provoziert, diesmal mit dem Thema Femizide in seiner Sendung Nur im Ersten und ist dabei nicht auf Gegenliebe oder nicht nur auf Gegenliebe, sondern auch auf viel Kritik gestoßen. Und es hat dem Comedian nicht so gut gefallen. Der österreichischen Tageszeitung Der Standard hat er sogar mit einer Klage gedroht für eben einen Kommentar, den Der Standard veröffentlicht hatte zu diesem Thema. Meinungsfreiheit einfordern, aber die Meinung anderer nicht gut ertragen können, das ist ja so eine Sache und trifft den Kern der aktuellen Debatte ziemlich gut. Und über die wollen wir jetzt auch sprechen und auch welche Rolle der RBB dabei spielt. Denn der RBB produziert Nur im Ersten federführend für die ARD. Michael Mayer hat sich die Debatte angesehen. Hallo Michael.
Hallo.
Wir haben hier bei Radio 1 über den konkreten Fall auch schon berichtet. Lass uns trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn genau passiert?
Naja, Dieter Nuhr, der mokiert sich ja gerne über Sprache. Also er macht ja gerne auch Witze übers Gendern und so weiter. Und in dem Fall ging es eigentlich erstmal auch um den Gebrauch von Sprache, um genau zu sein, um einen Zeitungskommentar, wo Männern also strukturelle Gewalt unterstellt wurde. Und Dieter Nuhr hing sich dann an diesem Wort auf strukturell und hat dann gesagt, naja, gut, es gibt 300 bis 350 Femizide im Jahr in Deutschland, aber er finde halt irgendwie, dass Frauen erstmal ihre Partner und ihre Freunde kennenlernen sollten vor dem Geschlechtsverkehr, dann würde das auch weniger passieren. Also ich sag's ja mal so sinngemäß. Und an diesem Witz hing sich jetzt quasi diese gesamte Debatte auf.
Der RBB hat sich ja schon zu dem Fall geäußert und verweist auf die Kunst- und Satirefreiheit. Ist das glaubwürdig und ist das ausreichend aus deiner Perspektive?
Ja, also es ist natürlich die Frage, die sich ja immer an solchen Fällen stellt. Man muss ja auch bedenken, es ist ja nicht das erste Mal, dass man über Dieter Nuhr debattiert und es ist auch nicht das erste Mal, dass man allgemein über Satire debattiert. Also man denke jetzt an die Fälle Jan Böhmermann im ZDF, das ist ja auch häufiger schon vorgekommen. Oder es gab ja im RBB auch den Fall von El Hotzo, von dem hat man sich ja dann getrennt. Also es ist halt immer die Frage, woran man sich jetzt aufhängt. Also ist es jetzt irgendwie der gute Geschmack oder ist es jetzt die Frage, wie weit Satire gehen darf, was jetzt noch Kunstfreiheit ist. Also der RBB hat ja erstmal die Satirefreiheit sehr weit ausgelegt und hat gesagt, dass man jetzt erstmal jetzt an Dieter Nuhr festhalten will.
Das war damals, du hast es gerade angesprochen, bei Sebastian Hotz, dem Comedian, anders gewesen. Also der wurde vom RBB nach einem Kommentar auf der Plattform X über das Attentat zu Trump entlassen. Er hatte da unter anderem einen Bezug zu einem, ja, seinem letzten Bus und Trump hergestellt, in Anführungszeichen leider knapp verpasst. Und damals hieß es seitens des RBB, diese Aussagen stünden nicht mit den Werten des Senders überein. Ein Gericht hat übrigens später diese Aussage dann als straflose Satire eingeordnet. Und bei Nuhr ist es aber nun anders. Da spricht also der RBB von Satirefreiheit. Jetzt war die Sendung auch Thema im Rundfunkrat des RBB. Wie wurde da über die Sache diskutiert?
Also man muss vielleicht nochmal erwähnen, im Rundfunkrat und im Programmausschuss des RBB war Dieter Nuhr schon öfter Thema. Also das ist jetzt nicht das erste Mal. Und diese Debatte diese Woche im Rundfunkrat ging so etwa eine halbe Stunde. Also viele Mitglieder des Rundfunkrats gaben sich empört. Manche sprachen davon, dass sie die Sendung unsäglich fanden. Einige Mitglieder warfen ihm vor, also Dieter Nuhr vor, einer Täter-Opfer-Umkehr das Wort zu reden. Und Anja-Christine Faber vom Landesfrauenrat Berlin meldete sich zu Wort und sagte,
es werden falsche Dinge gesagt, darüber gelacht, Scherze gemacht. Aber es ist Satire und die darf ja alles. In meinen Augen ist er nun zu weit gegangen. Er fällt in ein Erklärungsmuster und tatsächlich die Täter-Opfer-Umkehr, die klassische. Und die wirklich durch intensive Aufklärungsarbeit und auch ganz viel frauenpolitisches Engagement bei ganz vielen Menschen aus dem Kopf geraten ist. Und jetzt ist es wieder da.
Ja, und auch andere Mitglieder sprachen davon, dass Satire ihre Grenzen kenne. Und RBB-Intendantin Ulrike Demmer sagte, sie könne die Kritik nachvollziehen, betonte aber,
Wir hören die Kritik, wir verstehen die Kritik und wir nehmen diese Kritik auch sehr ernst. Aber es gilt zu beachten, in Satireformaten gilt die künstlerische Freiheit zu achten. Vor dem Hintergrund der Kunstfreiheit darf Dieter Nuhr provozierend und zugespitzt formulieren. Es ist das Kerngeschäft von Satire, Dinge bewusst ins Gegenteil zu verkehren. Satire funktioniert durch Polarisierung und Zuspitzung. Und Satire genießt einen sehr weiten Schutz. Das betont auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig. Deshalb mit dem Blick auf diesen sehr weiten Schutzbereich der Satirefreiheit sehen wir unseren Programmauftrag nicht verletzt.
Ja, und bereits jetzt gäbe es über 300 Eingaben und Programmbeschwerden, sagte Demmer. Und die Sendung mit Dieter Nuhr wird auch Thema in der nächsten Sitzung des Programmausschusses sein. Und Intendantin Demmer verwies noch darauf, dass sich der RBB also intensiv mit dem Thema Gewalt an Frauen auseinandersetze. Im Archiv gäbe es hunderte Hörfunk- und Fernsehbeiträge, die das aufgreifen.
Wie bewertest du den Fall nur? Wie ordnest du den ein?
Also, ich sag mal so, ich bin eigentlich kein Fan von Tabuthemen. Also, ich finde, man kann alles machen, aber es kommt eben ganz stark auf den Ton Fall an, also auf das jeweilige mediale Umfeld auch, also auf die Wortwahl und natürlich auch darauf, wer reißt jetzt den Witz. Also zum Beispiel, es gibt ja auch eine Comedy-Szene, in der sich muslimische Comedians über den Islam lustig machen oder jüdische Comedians Witze über den Holocaust reißen. Also es gibt ja zum Beispiel auch dieses Musical The Producers, da tanzen SA-Männer über die Bühne. Also das ist schon harter Tobak. Aber das sind eben Leute aus der Szene und bei Nuhr ist eben das Problem, dass ein älterer Mann einen Witz über die strukturelle Anschuldigung von Männern beim Thema Femizide gemacht hat. Also das ist ja per se erstmal ein schwieriges Umfeld. Und was mich bei dem Fall Dieter Nuhr auch stört, ist, das ist meiner Ansicht nach das Kernproblem. Also auch Satiriker müssen recherchieren. Also das Thema, das Ziel der Satire muss dann schon stimmen. Und hier war es so, dass Nuhr ja den Eindruck erweckte, als würden Morde an Frauen verhindert werden können, wenn die Frauen ihre Partner besser kennenlernen würden. Also da hätte eine einfache Google-Recherche oder ein Anruf im Frauenhaus gereicht, um ihn aufzuklären, dass das eben nicht so ist. Also die meisten Frauen werden eben von ihren eigenen Partnern oder Ex-Partnern misshandelt oder ermordet. Und diesen Umstand sieht Dieter Nuhr bis heute nicht ein. Also nach meinem Kenntnisstand, er ist ja derzeit im Urlaub in Frankreich, also seine Reaktionen im Netz lassen jedenfalls nicht darauf schließen, dass er irgendwas bereut. Und ich lese mal was vor, das ist, hat er bei X gepostet. Da ist so ein Foto von ihm zu sehen im weißen T-Shirt, wo er vor so einer Mauer steht in Südfrankreich. Nachdem ich aufgrund meines Frankreich-Aufenthaltes von NTV in die Nähe der Täter im Fall Pellicot gerückt wurde, habe ich mich noch weiter südlich am Rande Europas in einen alten Ziegenstall zurückgezogen, in eine Gegend, in die die Inquisition bisher noch nie gekommen ist. Also man merkt daran, ich glaube, er ist jetzt nicht sehr einsichtig so. Also insofern muss man das jetzt auch erstmal so festhalten.
Was mich auch an Nuhr stört, ist, dass er, was er Satire eigentlich machen sollte, nach oben treten, wie man so schön sagt. Also die Mächtigen zu kritisieren, kritisiert ja eher nach unten. Also er tritt nach unten. Also Frauen werden hier verspottet und die haben ja nun, weiß Gott, wenig Macht in dieser Situation. Wenn du jetzt aber mal in die Glaskugel schaust, wird das jetzt Konsequenzen haben in irgendeiner Form für die Sendung von Dieter Nuhr?
Also ich denke, der RBB wird die Sendung ganz sicher nicht absetzen. Also sie ist ja sehr erfolgreich und er hat ja einfach auch viele Fans, muss man ja festhalten. Also ich denke, es wird eher so laufen, es wird ja wie gesagt in der nächsten Sitzung des Programmausschusses nochmal darüber diskutiert werden. Es wird sicherlich jetzt im Vorfeld bei der nächsten Sendung von Nuhr intensiver draufgeschaut werden. Aber ich denke, man legt im RBB, also nicht nur im RBB, die Satire Freiheit halt sehr weit aus. Und das muss man wohl auch, wenn man einen umstrittenen Comedian wie Dieter Nuhr im Programm halten will, weil Satire mit angezogener Handbremse ist natürlich dann irgendwie auch nicht so lustig oder so. Also ich fürchte, wenn man jemanden wie Dieter Nuhr im Programm halten will, dann muss man da, glaube ich, manches auch aushalten.
Und das wirft die Frage auf, ob sich ein Comedian mit großer Publikumsreichweite mehr erlauben darf als andere. Wir können es leider nicht abschließend beantworten. Ich hätte gerne ausführlich mit dem RBB dazu gesprochen. Leider war ein Interview aus zeitlichen Gründen seitens des RBB nicht möglich. In Brandenburg leben 2,5 Millionen Menschen. Das sind ungefähr genauso viele Menschen, wie täglich das Programm vom Deutschlandfunk hören. Und es steht natürlich auch für außerordentliche journalistische Qualität. Es ist das Radioinformationsprogramm in Deutschland. Und jetzt könnte man denken, dann ist doch alles wunderbar.
Aber nein, der Deutschlandfunk sieht Nachbesserungsbedarf und baut sein Programm um und will da weniger kleinteilig sein in Zukunft. Bislang gab es alle halbe Stunde eine Fachsendung. Künftig soll es längere Themenstrecken geben, in denen gleich mehrere Themen aus verwandten Ressorts gebündelt werden. Außerdem 3 Hintergründe pro Tag, wo je ein Thema vertieft behandelt wird. Und der Hörer-Call-In verlängert sich auf 2 Stunden. Außerdem weniger Nachrichtensendung, dafür aber länger. Eine Petition fordert, die Programmreform zu stoppen, denn angeblich seien bisher keine überzeugenden Begründungen für die Reform vorgebracht worden. Die Befürchtung der Petenten ist ein Mainstreaming des Programms. Wie äußert sich der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue, dazu? Das darf ich jetzt mit ihm besprechen. Hallo, Herr Raue.
Ja, guten Tag.
Der Deutschlandfunk bereitet ja derzeit eine Programmreform vor, die Ende November dann in Kraft treten soll und will sich damit auch für die Zukunft aufstellen und auf die veränderten Hörgewohnheiten und Bedürfnisse des Publikums noch stärker reagieren. Und ich habe es gerade schon gesagt, man hören ja täglich über 2,5 Millionen Menschen das Programm des DLF und scheint das also auch zu mögen, was da zu hören ist. Ist dann also so eine Veränderung überhaupt nötig?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die hat uns auch beschäftigt. Wir sind jetzt seit 2 Jahren dabei, diese Reform vorzubereiten, zu diskutieren. Ja, es ist erfreulich, dass wir in den letzten 8 bis 10 Jahren über 1 Million Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen haben. Das ist wirklich eine ganz tolle Wertschätzung unserer Arbeit und das nehmen wir nicht für selbstverständlich. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber wir müssen auch feststellen, dass das betrifft gar nicht Deutschlandradio alleine und seine Programme, sondern es betrifft alle Hörfunkanbieter, ARD wie privat. Wir haben ein völlig unterschiedliches Nutzungsverhalten der verschiedenen Generationen, was Audio angeht. Audio ist weiter extrem attraktiv, wird ganz stark genutzt, aber sehr unterschiedlich. Menschen unter 40 hören vornehmlich über Plattformen, mobil, über Smartphone, nonlinear gewissermaßen, auf Abruf, wenn sie Zeit haben. Und die Menschen über 40 hören mehrheitlich das traditionelle Radio, also das Radio, wie wir es alle kennen und auch lieben. So, und jetzt kann man sagen, wir machen jetzt einfach so weiter wie bisher, freuen uns über unseren Erfolg und gehen aber sehenden Auges in das Problem, dass in wenigen Jahrzehnten diejenigen, die wir erreichen wollen, die unter 40 sind, die ganz andere Nutzungsgewohnheiten haben, dass die uns von der Fahne gehen oder überhaupt nicht mehr mit uns in Berührung kommen. Und da müssen wir wirklich entscheidend nacharbeiten. Wir müssen diese jüngeren Generationen, wir reden jetzt nicht von den ganz Jungen, sondern wir gehen von den Jüngeren unter 40, dass wir die stärker erreichen.
Durch die Programmreform sollen ja auch mehr personelle und finanzielle Ressourcen für die digitalen Ausspielwege frei werden. Also eben gerade für eben die Menschen, die ja scheinbar diese Ausspielwege auch bevorzugen, die jüngere Generation. Aber letztlich ist das nicht ein Euphemismus für Sparen am Radioprogramm, indem man sagt, ja, wir gucken eben, was wir digital machen können?
Nehmen Sie es nicht als Kritik, aber die Arbeit für nonlineare Aufgaben, also für Plattformen, für Audiothek, für Abruf und fürs Radio, die wachsen in den nächsten Jahren zunehmend zusammen. Ich muss mal eben husten. Das bedeutet, wir arbeiten gemeinsam, für welchen Ausspielweg auch immer, am Audio, am Hörangebot. Und das in verschiedenen Formen. Das ist die gleiche Radiokultur, nur in verschiedenen Formen für verschiedene Verbreitungswege. Deswegen kann man das nicht so aufteilen, das ist das Lager digital, das sind die links oder rechts davon und die Hauptlinie ist altes Radioprogramm, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeit am Audio für Radio und für nonlineare Angebote zusammenwachsen und synergetisch laufen und dass sie sich gegenseitig auch befruchtet.
Genau deswegen haben Sie ja zum Teil auch einzelne Formate angepasst, damit sie besser sowohl in das lineare als auch in das digitale Programm passen. Also das zentrale Fachformat beispielsweise soll der Hintergrund sein, 3-mal am Tag 1/2 Stunde. Nicht als Magazin, sondern als eine Art Langformat, wenn ich es richtig verstanden habe, weil eben genau das sich besser digital verbreiten lässt. Und nun gebe ich Ihnen recht, es ist total richtig und wichtig, digitales und lineares Programm auch besser miteinander zu verzahnen. Aber schmeißt man da nicht auch vieles in einen Kopf? Also wird so nicht digitales Nutzungsverhalten zum Maßstab fürs Radio? Und wenn ich jetzt daran denke, wer hört Radio, dann sind es ja doch vor allen Dingen Menschen, die eben unterwegs sind, die vielleicht nur ein paar Minuten zuhören. Passt da diese Art von Format?
Ja, in Zukunft wird es ja weiterhin die Angebote geben, für die Deutschlandfunk, unser sogenanntes blaue Programm, auch berühmt sind. Also Informationen am Morgen, mittags und abends, das ist ja die Orientierung für die Menschen. die auch mal an einem bestimmten Punkt des Tages wissen wollen, ob die Erde sich noch dreht und wie sie sich dreht und wie die relevanten Themen sind. Das bleibt. Wir werden die Dialogstrecke, die wir schon haben, ausbauen. Das bleibt. Wir haben das Abendprogramm mit Feature, Hörspiel und anderen Musik angeboten. Das bleibt. Große Teile am Wochenende bleiben. Also die große Revolution, dass man das blaue Programm, den Deutschlandfunk, nicht mehr wiedererkennt, die wird nicht kommen. Was wir verändern, ist tatsächlich, wie wir uns den fachlichen Themen nähern. Wie wir mit Fachthemen aus den verschiedenen Bereichen von Wirtschaft bis Gesellschaft, von Literatur bis Sport, wie wir mit diesen Themen umgehen. Und dann ist die zentrale Frage, ist das Magazin sehr kleinteilig mit 2, 3, 4 Stückchen, ist das noch der richtige Ort oder der richtige Weg oder ist die Vertiefung eines Schwerpunktthemas nicht der bessere Weg? Und wir wissen aus vielen Untersuchungen, aber auch bei Befragungen unserer Hörerinnen und Hörer, dass diese Hintergrundangebote sehr intensiv genutzt werden und sehr gerne angenommen werden. Das ist auch verständlich. Wenn wir uns mal umschauen in der Welt, es sind so viele Fragen, die jeden Tag sich für unsere Hörerinnen und Hörer stellen. Und der Bedarf an Nachfrage, an Hintergrund, wie ortet man das ein, der ist riesengroß. Und da behaupte ich einfach, dass ein längeres Format, was sich mehr Zeit nimmt für Recherche und für Realisierung, dass das diesen Fragen und dieser Nachfrage besser entgegenkommt als ein kleinteiliges Magazinstück.
Aber das bedeutet, es ist trotzdem noch ein Magazin, eben nur mit monothematischen Inhalten zu eben einem übergeordneten Thema? Oder ist es ein Langformat, in dem über eine halbe Stunde eben ein Thema verhandelt wird, mit unterschiedlichen Aspekten natürlich?
Wir experimentieren zurzeit an den Formaten. Wir haben Arbeitsgruppen eingesetzt und das sind jetzt nicht nur Hierarchien, sondern das sind aus allen Arbeitsbereichen, sind dort Menschen zusammen, die sich viele Ideen entwickeln und Piloten entwickeln. Da sind wir jetzt noch in der frühen Phase, aber was ich aus der Produktion der Piloten gehört habe zu verschiedenen Themen, waren diejenigen, die reingegangen sind, sind begeistert rausgekommen, weil sie gesagt haben, wir können die Audioqualitäten, also das, was Radio und Hörfunk so ausmachen, können wir in so einem längeren Format viel besser ausbreiten. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir mit den aufwendigen Podcasts machen. Wir reden jetzt nicht über die sogenannten Laber-Podcasts, sondern wir reden über Podcasts, die wie aufwendige Feature produziert werden. Das ist ja eine ganz ähnliche Erfahrung für diejenigen, die solche Sendungen machen, wie für diejenigen, die sie hören.
Ich spreche immer noch mit dem Intendanten des Deutschlandradios, Stefan Raue, über die Programmreform beim Deutschlandfunk. Die Veränderungen werden ab Dezember diesen Jahres im Programm zu hören sein. Und eine Petition richtet sich schon jetzt gegen die Programmreform mit der Befürchtung, dass das Programm zu mainstreamig werden könnte. Das hat unter anderem auch mit der Abschaffung einiger Fachsendungen zu tun. Und das hat man natürlich schon häufiger erlebt, dass Fachsendungen aus dem Programm eben verschwinden, auch bei anderen Radiosendern. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass oft diese Fachthemen dann doch nicht mehr so stark behandelt werden wie in den Fachsendungen selber, sondern sie werden oberflächlicher. Wie ist da Ihr Blick drauf? Geht mit dieser Reform nicht also genau die fachliche Tiefe auch verloren, für die der Deutschlandfunk ja so steht?
Wenn ich Wirtschaftsredakteur wäre oder Politikredakteur wäre oder Literaturredakteur, das sind jetzt mal Themen, die mir unter anderem auch nahe liegen, dann würde ich mich darauf freuen, dass die Themen, für die ich brenne, die ich ganz wichtig und relevant finde, dass ich für die mehr Zeit verwenden kann, für die Recherche und dass ich mit mehr Mitteln arbeiten kann, um sie umzusetzen. Ich habe auch für viele Magazine gearbeitet, ich hatte häufig das Gefühl, naja, nach dem 3, 4 Minuten, eigentlich kann noch vieles Wesentliches dazu gesagt werden. Ich will nichts gegen die Magazintradition sagen. Die hat viele Jahre gezogen. Aber ich glaube, sie ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich glaube, dass es jetzt andere Anforderungen kommen. Und zu Thema Fach ist es so, diese Schwerpunktsendung, diese Hintergrundsendung sind Sendungen der Fachredaktion. Wir lösen nicht die Fachredaktion auf, sondern stärken sie. Sie werden in Zukunft diese Hintergrundangebote machen, sie werden für die Dialogsendungen zuständig sein und sie werden darüber hinaus, sie haben die vielen kleineren Themen angesprochen, die aber trotzdem wesentlich und relevant sind. Diese Themen werden in Zukunft in unseren reichweitenstärksten Sendungen, nämlich den Informationen am Morgen, mittags und abends, dort auch ihren Platz haben und zugewiesen bekommen. Das ist schon eine Riesenchance für die Themen, die aus der Wissenschaft oder aus Religion oder aus der Kultur kommen, dort nochmal in einem größeren Zusammenhang, in einem größeren Publikum auch nochmal dargestellt zu werden.
Nun haben Sie viel darüber gesprochen, was die Programmreform alles bringen soll. Es soll natürlich auch so sein, es soll eine positive Veränderung bringen für das Programm des Deutschlandfunks. Aber welchen Preis hat die Veränderung und was bedeutet sie vielleicht auch für freie Mitarbeitende?
Also wir, Sie haben das am Anfang ja zutreffend gesagt, uns treibt nicht die Not. Weder was die Reichweite angeht, da sind wir wirklich stolz auf das, was wir jetzt in den letzten Jahren erreicht haben. Das ist ja, das kann man nicht befehlen, sondern das machen ja die Hörerinnen und Hörer freiwillig. Aber uns treibt auch die finanzielle Not nicht. Wir sind durchfinanziert in den nächsten Jahren. Der Etat und der sogenannte Programmetat, aus dem Honorare für Freie gespeist werden, der bleibt, der entwickelt sich leicht nach oben, mit ungefähr 2% etwa. Also dieser Etat bleibt erhalten. Da wird nichts gekürzt. Was sich verändert, ist, sagen wir mal, für manche Freie ist die Arbeit. Wir werden weniger Moderationen haben, wir werden weniger Ablaufredaktionen haben, weil wir eben diese kleinteiligen Sendungen dann nicht mehr haben werden. Aber es wird eine neue große Nachfrage nach Autorenleistungen geben, nach Rechercheleistungen geben. Das wird sich ein bisschen verlagern. Das betrifft aber nicht alle Freie, sondern einen Teil. Und um den Teil, den es treffen wird, dessen Arbeitsfeld sich verändern wird, mit denen sind wir in Kontakt, in Dialog. Wir machen verschiedene Formate und Informationsveranstaltungen. Wir versuchen, den Kontakt zu anderen Redaktionen herzustellen, damit die Freien, die von dieser Veränderung betroffen sind, auch in Zukunft wissen, wie sie, auf welche Weise sie für uns arbeiten können. Denn wir brauchen sie, wir schätzen sie sehr. Sie gehören sehr zu unserem Haus, sie gehören zur Tradition dieses Hauses. Und wir tun alles dafür, dass wir sie weiter bei uns halten können.
Dann sind wir sehr gespannt darauf, was wir im November dann hören werden im Programm vom Deutschlandfunk. Vielen Dank, Stefan Raue, Intendant vom Deutschlandradio, über die anstehende Programmreform.
Gerne.
Im Juni hat der WDR den Umbau seines Radiosenders Cosmo beschlossen. Cosmo ist das einzige mehrsprachige interkulturelle Radioprogramm der ARD. Und daraus soll ein Programm für junge, urbane Hip-Hop-Fans werden. Der zunächst angekündigte Name 1 Live Street. Und es hat sich eine ganze Menge Widerstand in der Medienlandschaft formiert. Es gab auch prominenten Protest. Mehr als 109.000 Unterschriften gab es für eine Petition. Mit dabei Herbert Grönemeyer, Peter Fox, der Regisseur Fatih Akin, die Band an Maikante Reit. Und auch mit unterschrieben hatte Elena Kuntidou, Geschäftsführerin der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Und genau dieser Verein hat auch ein Rechtsgutachten beauftragt und das Ergebnis ist ein Paukenschlag. Der geplante Umbau des Radiosenders Cosmo ist rechtswidrig, sagt das Gutachten. Elena Kuntidou ist jetzt bei mir zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Der WDR begründet den Umbau ja damit, dass man kulturelle Vielfalt viel mehr in die Breite des Programms heben wollen würde. Und Sie sind da ganz offensichtlich ja skeptisch, sonst hätten Sie auch dieses Gutachten nicht in Auftrag gegeben. Und es klingt ja erstmal alles nach einem nachvollziehbaren Ziel. Warum halten Sie genau den geplanten Umbau von Cosmo trotzdem für den falschen Weg?
Also mit dem bevorstehenden Reform der ARD ist es ja so, dass am Ende 53 lineare Radiosender übrig bleiben. Und der einzige interkulturelle mehrsprachige Sender, das ist aktuell Cosmo, ein Kooperationsprojekt von WDR, RBB und Radio Bremen, soll, so zumindest jetzt schon beim WDR entschieden, eingestellt werden. Und das halte ich, und nicht nur ich, sondern auch ein Bündnis von 500 migrantischen Organisationen, zahlreiche Prominente und 100 Unterzeichnende eine Petition für ein fatales Signal. Denn es zeigt, dass diese Art von Vielfalt, die es im Radio gibt, für immer sozusagen erlischt. Und natürlich ist das total richtig, wie der WDR auch argumentiert, zu sagen, wir müssen aber auch eine jüngere Zielgruppe erreichen, wir wollen neue Programmangebote machen. Das finde ich total spannend und ich finde ehrlich gesagt das auch sehr mutig, zu sagen, wir wollen das mit einem Hip-Hop-Sender ausprobieren. Warum denn nicht? Aber warum denn an der Stelle von Sendeplatz von Cosmo und warum nicht zum Beispiel als digitalen Sender? Diese Möglichkeit hätte es auch gegeben.
Das Gutachten, über das wir jetzt auch sprechen wollen, stammt von Professor Dr. Hubertus Gersdorf von der Uni Leipzig und er kommt zu dem Schluss, der Umbau von Cosmo verstößt gegen das WDR-Gesetz. Was sind aus Ihrer Sicht die stärksten rechtlichen Argumente?
Genau, das von uns in Auftrag gegebene Rechtsgutachten kommt zu den von Ihnen benannten Schluss. Die zentralen Ergebnisse sind um das jetzt hier ein bisschen rechtlich auszuführen, dass eben Cosmo auf Basis von Paragraph 3 Absatz 4 Nummer 6 des WDR-Gesetzes gesetzlich beauftragt ist. Dort ist ganz klar beauftragt, ein Radiosender zu den Themen des interkulturellen Zusammenlebens, so heißt das im WDR-Gesetz. Und Professor Gersdorf argumentiert folgendermaßen, dass das eben jetzt nicht so einfach zur Disposition steht. Ein starkes Argument von ihm, was sehr prominent auch ausgeführt ist, ist, dass diese Altersbeschränkung, also der WDR plant jetzt in der Reform einen Hip-Hop-Sender für unter 30-Jährige, also eine starke Fokussierung auf ein junges Publikum, dass diese Fokussierung eben nicht vereinbar ist mit dem Auftrag. Und auch, dass der Hip-Hop-Fokus diesen interkulturellen Auftrag nicht erfüllt. Ein weiteres Argument des WDR ist ja, dass sie die interkulturellen Themen künftig als Querschnittsauftrag im Gesamtprogramm verankern wollen. Und das finde ich auch absolut richtig. Das ist ein Auftrag des ganzen Öffentlich-Rechtlichen. Aber es ist auch rechtlich gesehen, zumindest laut dieses Gutachtens, kein Ersatz für ein eigenständiges gesetzlich beauftragtes Programm. So jetzt mal die Zusammenfassung dieses mehrseitigen Gutachtens.
Der WDR hat sich auch gegenüber dem Medienmagazin geäußert zu diesem Gutachten. Und zwar so, der WDR muss sicherstellen, dass er mit der Gesamtheit seiner Angebote möglichst viele unterschiedliche Menschen erreicht. Daher kann der WDR seine Angebote frei gestalten und auf bestimmte Zielgruppen ausrichten. Dies gilt auch für Cosmo, da der Gesetzgeber für das Angebot keine Zielgruppe festgelegt hat. Eine Auslegung wie im Gutachten würde zu einer verfassungswidrigen Einschränkung der Programmfreiheit des WDR führen. Wo verläuft denn aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen Programmfreiheit und gesetzlichem Auftrag?
Es ist natürlich so und es ist auch richtig, dass es hier auch eine Distanz geben muss zwischen der Regierung, den Gesetzgebenden und dem Programmmachenden. Das ist absolut wichtig. Aber es geht uns nicht hier um einen Eingriff ins Programm. Es geht darum, nochmal sehr genau hinzuschauen, ob laut den Vorgaben in einem Gesetz, dafür sind sie ja da, ob das erfüllt wird. Und das ist jetzt, wir haben uns auch an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewandt, sozusagen im Sinne der Rechtsaufsicht. Und das muss jetzt mal geprüft haben, ob und wie dieses Gutachten Bestand hat. Und da bin ich gespannt, zu welchem Schluss gekommen wird. Wie gesagt, ich verstehe das total gut, dass der WDR auch neue Wege gehen will. Und mir ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass auch, ich glaube, die ganzen Organisationen, die sich jetzt für Cosmo stark machen, keiner will, sage ich mal, aus nostalgischen Gründen einen Status quo bewahren. Es muss für immer und ewig so bleiben. Darum geht es nicht. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Es ist eine bundesweit bekannte Marke, da eben in drei Bundesländern auch. Warum hält man nicht an was fest, was schon da ist und reformiert das und baut das weiter aus und denkt, dass Crossmedial, Cosmo hat ja auch einen erfolgreichen Instagram-Account, der ja auch eine jüngere Zielgruppe zum Beispiel aktuell erreicht. Warum hat man da nicht weitergedacht und an den Stellschrauben gedreht, die man für richtig hält? Warum ersetzt man das jetzt einfach mit auch einem recht unglücklichen Namen wie 1Live Street?
Das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, diese eben Neuausrichtung von Cosmo, unter anderem auch mit diesem stärkeren Fokus auf Hip-Hop unter diesem Namen 1 Lives Street. Und da hat jetzt auch der WDR gerade eine Kehrtwende hingelegt beim Namen. Und zwar sagen sie, die Umbenennung habe gezeigt, dass dieser Titel als diskriminierende Reduzierung vielfältiger migrantischer Lebensrealitäten auf ein einziges klischeehaft aufgeladenes Bild gelesen werden könne. Deswegen also will man nun doch beim WDR wieder Abstand nehmen von diesem Namen 1 Live Street. Ist das für Sie bereits ein erster Erfolg?
Ja, es ist ein erster Erfolg, der zeigt, konstruktive Kritik kann was bewirken. Und man muss hier auch anerkennen, dass es gut ist, dass der WDR seinen Fehler zugibt und das ändern möchte. Aber uns reicht das nicht als Bündnis, als Unterzeichnende. Was wir fordern, ist Ausbau statt Abwicklung. Wir fordern, dass Cosmo als Kooperationsprogramm auch von weiteren Sendern in der ARD weiterentwickelt wird und weiter gedacht wird als ein modernes, crossmediales Angebot für die vielfältige Gesellschaft, in der auch Mehrsprachigkeit mitgedacht wird.
Und wo wir gerade bei den Erfolgen sind, die Staatskanzlei NRW will sich ja jetzt die Pläne des WDR anschauen.
Was kann sie denn überhaupt noch beeinflussen? Was wäre denn da aus Ihrer Sicht noch ein Erfolg?
Also wir wollen mit den Briefen, die wir schreiben, mit den Stellungnahmen erwirken, dass es nochmal zu einer öffentlichen Sichtbarkeit kommt und dass auch ernst genommen wird, was der Bedarf und die Wünsche eines großen Teils dieser Gesellschaft ist, nämlich der Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ich würde mir wünschen, dass der WDR, wenn er jetzt schon den Anfang macht und sagt, wir denken über einen anderen Namen nach, nochmal innehält und darüber nachdenkt und dass auch im WDR-Rundfunkrat diskutiert wird, dass man an Cosmo festhält und das weiterentwickelt zu einem bundesweiten Programm. Das wäre für uns ein Erfolg.
Elena Kuntidou, Geschäftsführerin der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, über das Rechtsgutachten zum Umbau von Cosmo und wie es weitergehen könnte. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das war's für heute vom Medienmagazin bei Radio 1. Ich verabschiede mich in eine Sommerpause. Wir hören uns erst in ein paar Wochen wieder. Deswegen, wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch den Sommer. Bis bald.
Radio 1. Nur für Erwachsene.